Ja, ich grüße euch auch alle ganz, ganz herzlich. Vielen Dank, dass wir auch wieder miteinander den Gottesdienst hier heute Morgen in Bern feiern dürfen. Und die einleitenden Worte, lieber Florian, das war sehr, sehr passend für mein Dafürhalten, jetzt auch für das Wort, was ich euch weitergeben darf. Herzlichen Dank auch dafür. Ja, worum geht es mir heute in dieser Wortverkündigung? Das Thema, es lautet Kreuz und Blut. Kreuz und Blut und ja, und wenn es hier um das Kreuz geht, dann geht es eben auch zwangsläufig um das Blut. Also das können wir gar nicht voneinander trennen, ne? Kreuz und Blut. Aber gerade diese Themen, die werden doch gerne mal ausgeklammert und stattdessen spricht man dann lieber, ich sag mal so oberflächlich, von Güte, Liebe, Vergebung, ja, und all diesen Dingen, was ja auch nicht verkehrt ist. Denn Gott ist ja Liebe. Gott ist gütig, Gott ist gnädig. In Christus Jesus, da haben wir Vergebung. Und in und durch Jesus Christus haben wir eine herrliche Zukunft und das ewige Leben im Blick. Das alles ist biblisch, das alles ist wahr. Dessen dürfen wir uns gewiss sein und darauf dürfen wir uns auch bereits im Hier und Jetzt freuen. Und diese Freude will ich auch niemandem nehmen. Aber all diese Dinge wären ohne das Kreuz und ohne das Blut des Lammes, ja, gar nicht möglich. Kreuz und Gnade lassen sich genauso wenig voneinander trennen wie Blut und Liebe. Das gehört zueinander. Worin beweist sich denn die Liebe Gottes? Da heißt es zum einen in Johannes in Kapitel 3, Vers 16, Johannes Kapitel 3, Vers 16, denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. So, und dieses, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, das bezieht sich hier in diesem Kontext natürlich auf die Geburt des Herrn Jesus, aber es ist ja noch weitreichender. Es bezieht sich nämlich letztendlich auch darauf, dass ja der himmlische Vater seinen Sohn am Kreuz dahingegeben hat, ja? Stellvertretend für die Menschen, ganz nach Römer, Kapitel 5, Vers 8, Römer, Kapitel 5, Vers 8. Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus, ja was denn, Wunder vollbracht hat? Nee, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Das ist der Liebesbeweis Gottes, ne? Nicht, dass er uns einfach alles vergibt, so unter dem Motto, ach, macht, was ihr wollt, ne? Nee, das ist keine Liebe. Der Liebesbeweis Gottes, dass er uns seinen Sohn dahingegeben hat, dass er für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Also, Bestandteil der Liebe Gottes ist das Kreuz. Und das vergossene Blut des Herrn Jesus ist der Beweis, dass uns Gott liebt. Und so möchte ich uns heute ganz einfach im Rahmen dieses Gottesdienstes so ein Stück weit ja an die Wurzel unserer Erlösung zurückführen und an den Ursprung unserer Vergebung erinnern, um uns einfach die Augen dafür zu öffnen, was Gott in seiner Güte, in seiner Gnade, in seiner Liebe und in seiner Barmherzigkeit für uns vollbracht hat. Ja, mag diese Botschaft einerseits vielleicht dazu dienen, vielleicht mal wieder ganz neu förmlich vor Ehrfurcht zu erstarren und zugleich doch auch in dankbaren Jubel auszubrechen. Lesen wir zunächst einmal aus dem 1. Korintherbrief in Kapitel 1, Vers 18. 1. Korinther, Kapitel 1, Vers 18. Da schreibt Paulus den Korinthern, denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es Gottes Kraft. So, und wenn hier vom Kreuz die Rede ist, dann geht es hier nicht um ein schönes Schmuckstück, ne, um ein Relikt oder was auch immer, sondern um Blut. Um Blut. Und um das Opfer, welches an unserer Stadt geschlachtet wurde. So, und das Blut vergossen werden musste, damit der Mensch erlöst wird, das ist für viele Menschen nicht nur unverständlich, sondern sogar anstößig. Ja, es ist ihnen eine Torheit. So, dass die Botschaft vom Kreuz und das damit vergossene Blut des Lammes als religiöse Spinnerei und Barbarei abgetan wird. Aber der Grund für dieses Unverständnis, der Grund liegt darin, dass der Mensch keine Ahnung von der Heiligkeit Gottes hat und die Sünde unterschätzt und falsch bewertet. Und so verstehen auch viele das Alte Testament nicht, vor allem nicht die vielen blutigen Opfer, die ja im Gesetz vorgesehen waren und täglich dargebracht werden mussten. Was für ein blutrünstiger Gott! An einen solchen kann und will ich nicht glauben. Aber Leute, die so denken und sich angewidert vom Blut, ja von Gott abwenden, diese Leute haben weder eine Ahnung von Gott noch von der Sünde. Und wenn man von grundsätzlichen Dingen keine Ahnung hat, dann kann man auch alles Folgende nicht verstehen. Ne? Also wer das Einmaleins nicht beherrscht, der wird kaum ein richtiges Ergebnis erhalten. Und ich sage jetzt einfach mal so salopp, und wer keine Ahnung von Biologie hat, der glaubt auch an mehrere Geschlechter. Ne? Aber das mal nur so am Rande. Aber schauen wir uns jetzt einfach mal das Wesen Gottes an. Ja, versuchen wir zu ergründen, wer und was Gott überhaupt ist. Und so heißt es ja im dritten Buch Mose in Kapitel 11, Vers 44, da stellt sich Gott quasi selber vor, wenn man so will, ja. Im dritten Buch Mose, Kapitel 11, Vers 44, und da heißt es, Gott spricht hier selbst, denn ich bin der Herr, euer Gott. Darum sollt ihr euch heiligen und sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Hier wird also gesagt, dass Gott heilig ist. Ja, und hat sich daran etwas geändert? Na, können wir jetzt sagen, von wegen, oh, altes Testament, ne? Jetzt im Neuen Testament, ja, hat sich Gott geändert? Nee, Gott ist auch im Neuen Testament, ne? Genauso heilig wie der Gott im Alten Testament. Das hat seine Gültigkeit nach wie vor. Also nochmals, hier wird gesagt, dass Gott heilig ist. Und dem setzt der Prophet Jesaja sogar noch eins drauf, in dem diese Heiligkeit gleich dreimal betont wird. Ne? Das heißt, in Jesaja Kapitel 6, Vers 3, Jesaja Kapitel 6, Vers 3, und einer rief dem anderen zu und sprach, heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscharen. Die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit. Heilig, heilig, heilig ist der Herr. Man kann es gar nicht oft genug betonen. Und ich denke, diese Heiligkeit Gottes und was das ja letztendlich auch beinhaltet, das können wir gar nicht erahnen, geschweige denn wirklich erfassen. Da können wir nur staunen und vor Ehrfurcht auf unsere Knie niederfallen. Und gerade in einer Gesellschaft, wo der Respekt und die Achtung mehr und mehr verloren geht, da geht zwangsläufig auch die Gottesfurcht, ne, abhanden. Früher, da hatte man noch Respekt. Respekt vor seinem Lehrer. Respekt vor älteren Menschen im Allgemeinen. So wie Achtung, ne, vor Uniform, Amts- und Würdenträgern. Selbst vor dem Briefträger ist man fast vor Ehrfurcht erstarrt. Ne? Ja. Und was ist davon übrig geblieben? Praktisch nichts. Das Gegenteil ist sogar der Fall. Uniformträger stehen heute auf einer Stufe mit Hosenträger. Polizisten werden bespuckt, mittlerweile sogar schon erstochen. Soldaten verachtet, Feuerwehrleute beschimpft, Sanitäter geschlagen. Und Lehrer sind in vielen Schulen der Willkür von Schülern und Eltern ausgesetzt. Und da verwundert es nicht, dass auch der Respekt vor Gott und die Achtung vor seinem Wort vielerorts gar nicht mehr vorhanden ist. Und die Bibel, sie drückt diesen Respekt und diese Achtung vor Gott mit Gottesfurcht aus. Das ist Gottesfurcht, ne? Die Achtung vor Gott und vor seinem Wort, den Respekt. Und so heißt es zum Beispiel in Sprüche, Kapitel 15, Vers 33, Sprüche, Kapitel 15, Vers 33, die Furcht des Herrn, Gottesfurcht, ist die Schule der Weisheit. An anderer Stelle heißt es, ne, der Anfang der Erkenntnis. Und dann heißt es hier weiter, und der Ehre geht Demut voraus. Also hier ist jetzt auch noch von Ehre und von Demut die Rede, welches in unserer Zeit ebenfalls zu Fremdwörtern verkommen ist. Respekt, Achtung, Unterordnung, Demut, Gehorsam, Treue, Ehrfurcht und Ehre dem Ehre gebührt. Ja, wo lernt man das noch? Und wo werden solche Werte und Tugenden vermittelt? In einer Gemeinde vielleicht noch, in der Sonntagsschule, und das war's. Nun, ich will damit jetzt nicht behaupten, dass früher alles besser war, ne? Aber unsere Glaubensväter, die haben noch auf den Knien gebetet. Und unsere Glaubensväter, die wussten auch noch, was es bedeutet, im Gebet zu ringen, regelrecht im Gebet zu kämpfen. Mit Tränen in den Augen hat man tiefgründige Lieder gesungen, wo es um das Kreuz, wo es um das Blut und wo es um die Heiligkeit Gottes ging. Man war noch erschüttert über die Sünde und bewegt über jede Buße. Man war von Ehrfurcht gepackt und das Lesen der Bibel war eine Herzensangelegenheit. Naja, es war nicht immer so, nicht bei jedem so und auch nicht überall so. Aber im Grundsätzlichen war es so. Und heute gehen wir mal in die Gemeinden. Gott ist unser Kumpel. Der Gottesdienst war einfach nur mega geil. Hat richtig Spaß gemacht. In den Liedern singen wir 5 Minuten ein und denselben Satz. Während dem Gebet wird noch schnell eine WhatsApp beantwortet. Und beim Bibellesen suchen wir ganz verzweifelt Judas Kapitel 2. Gut, ich übertreibe. Und keineswegs war früher alles besser. Auch nicht in den Gemeinden. Und ich bin ja auch wirklich froh und dankbar, dass auch ihr hier, ne, und auch wir in der Zionshalle, ja, dass wir eine fröhliche Gemeinde sind und auch jetzt keine aufgesetzte Gottesfurcht, um nicht zu sagen Scheinheiligkeit, an den Tag legen. Die Zeiten ändern sich. Und entscheidend sind ja auch nicht die Sprache, die Gebetshaltung, die Haare, die Hose oder was auch immer. Entscheidend ist immer noch das Herz. Ne? Das war früher so, auch schon im Alten Bund, und das ist heute nicht anders. Aber wir sollten uns alle hinterfragen, und da schließe ich mich natürlich selbst mit ein, leben wir im Glaubensgehorsam oder leben wir nur so in einem oberflächlichen Glauben? Wie sagte es der Herr Jesus im Johannesevangelium, Kapitel 14 zum Beispiel, Johannes Kapitel 14, Vers 15, Johannes Kapitel 14, Vers 15, wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten. So, Vers 21, praktisch das Gleiche nochmals hier, Johannes 14, Vers 21, wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Und dann noch die Verse 23 und 24, auch aus Johannes Kapitel 14. Wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort halten. Und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Wer mich nicht liebt, hält meine Worte nicht. Und da fragen wir uns jetzt einfach mal, ja, leben wir wirklich in einer gebührenden Ehrfurcht vor Gott? Und sind wir uns seiner Heiligkeit überhaupt noch im Klaren? Nehmen wir sein Wort wirklich noch ernst und werden wir auch der Aufforderung gerecht, ein heiliges Leben zu führen, wie es im 1. Thessalonicher Brief geschrieben steht, in 1. Thessalonicher Kapitel 4, Vers 7, denn Gott hat uns nicht zur Unreinheit berufen, sondern zur Heiligung. 1. Thessalonicher Kapitel 4, Vers 7. Fragen wir uns, ja, hat das Wort aus dem 1. Petrusbrief noch seine Gültigkeit, auch für unser Leben heute im 3. Jahrtausend? 1. Petrus Kapitel 1, die Verse 14 bis 16. 1. Petrus 1, die Verse 14 bis 16. Als Kinder des Gehorsams, passt euch nicht den Begierden an, die früher in eurer Unreinheit herrschten, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, auch hier wieder, ne, die Heiligkeit Gottes, seid auch ihr im ganzen Wandel heilig, denn es steht geschrieben, seid heilig, denn ich bin heilig. Ein hoher Maßstab, ne? Zweifelsohne. Aber wir sollten wenigstens bemüht sein, so zu wandeln, so zu reden und so zu denken, wie es unserer Stellung bedarf. Ja, wissen wir es überhaupt noch zu schätzen, dass wir vor diesem heiligen Schöpfergott als begnadigte und gerechtfertigte Kinder Gottes stehen dürfen? Wissen wir es noch zu schätzen, in seinem Wort lesen und in der Gemeinde von seinem Wort hören zu dürfen? Wissen wir es noch zu schätzen, ihm dienen und zu diesem Gott, Abba, lieber Vater, sagen zu dürfen? Vor diesem Gott, dem sich ja kein Mensch nahen durfte, selbst der Hohepriester, nur einmal im Jahr und auch das nur verbunden mit den entsprechenden Reinigungs- und Blutopfern. Lest nur mal das 3. Buch Mose, ne? Und ihr könnt Gott nur auf Knien Dank sagen, dass wir in Christus Jesus am neuen Bund teilhaben dürfen und in und durch Jesus Christus direkten Zugang zum himmlischen Vater haben. Kommen wir somit zurück auf den heiligen Gott zu sprechen, dem Schöpfer der Himmel und Erde. Ich will jetzt nicht den ganzen Sündenfall aufgreifen, sondern einfach nur erwähnen, dass ja durch den Sündenfall die Beziehung zwischen Mensch und Gott zerstört wurde, so dass der Mensch aus dem Garten Eden vertrieben jetzt keine Gemeinschaft mehr mit Gott haben kann. Seit dem Sündenfall hat der Mensch in dem Sinne keinen Zugang mehr zu Gott. Das ist der Ist-Zustand. Und der Mensch lebt getrennt von Gott unter der Herrschaft Satans. Denn der Teufel ist gemäß den Aussagen der Bibel der Gott dieser Welt. Ne? Ist ja keine Erfindung von mir. Steht ja in der Bibel. Der Gott dieser Welt, dieser gefallenen Welt, ist der Teufel. Der Sündenfall hat somit einen Herrschaftswechsel herbeigeführt. Das heißt, weg von Gott, dem einzig wahren Schöpfer, hin zu Satan, dem Verderber. Und Grund dieser Trennung ist natürlich in erster Linie die Sünde, aber nicht nur. Grund dieser Trennung ist die Heiligkeit Gottes. Wäre Gott nämlich nicht heilig, dann hätte es ja gar keiner Trennung bedurft. Aber die Heiligkeit Gottes, sie schließt ja jede Verunreinigung in seiner unmittelbaren Gegenwart aus. Deswegen ja auch all diese Reinigungsvorschriften, denen sich die Priester ja immer und immer und immer wieder aufs Neue unterziehen mussten. Das war ja jetzt nicht einfach nur so ein Ritual oder so eine Idee, auch das könnten wir ja mal machen, ne? Nein, das war ja eine zwingende Notwendigkeit, die in der Heiligkeit Gottes begründet liegt. Und so heißt es zum Beispiel in Habakuk Kapitel 1, Vers 13, dass Gott ja sogar so heilig ist, dass er die Sünde noch nicht einmal anschauen kann. Gott ist nämlich nicht nur lieb, sondern Gott ist Liebe. Das ist ein Unterschied. Gott ist nicht nur lieb, Gott ist Liebe, womit er jede Lieblosigkeit aus seiner Nähe verdammen muss. Geht gar nicht anders. Des Weiteren kann Gott nicht lügen, denn er ist die Wahrheit, so dass jede Lüge überhaupt nicht mit Gott in Einklang gebracht werden kann. Zudem ist Gott rein, und zwar absolut rein, so dass jeder Schmutz, jede Unreinheit wieder göttlich ist. Nichts kann Gott in seinem Umfeld dulden, was seinem Wesen, seiner Reinheit und seiner Heiligkeit entgegensteht. Gott und Sünde schließen sich aus. So, und wenn wir uns über diese Heiligkeit Gottes im Klaren sind, ja, dann haben wir plötzlich auch den Durchblick in Bezug auf die Sünde und deren Folgen. Das heißt jetzt nicht, dass wir jetzt plötzlich alles verstehen, aber plötzlich erkennen wir ja halt, Sünde ist ja nichts, worüber man lachen kann. Sünde ist ja nichts, womit ich womöglich noch prahlen kann. Sünde ist kein Spaß. Sünde ist nicht harmlos. Sünde ist keine Kleinigkeit, sondern Sünde bedeutet Tod. Sünde ist Trennung. Sünde ist Schmerz. Sünde ist teuflisch. Und Sünde ruft den Zorn Gottes hervor. Ganz nach Römer Kapitel 1, Vers 18. Römer Kapitel 1, Vers 18. Denn es wird geoffenbart Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten. Und das ist so ein weiteres Wort, welches viele Menschen am liebsten aus der Bibel entfernen würden. Ne? Zorn, das kann man doch nicht sagen. Und zwar jetzt nicht der Zorn Satans oder der Zorn der Menschen, nein, der Zorn Gottes. Wie geht das denn? Gott ist doch Liebe, ne? Nein, der Zorn Gottes, für viele genauso unverständlich wie das Blut. Und der Grund für diesen Unverstand ist derselbe. Fehlende Gottesfurcht, fehlendes Verständnis über die Heiligkeit Gottes und Verharmlosung der Sünde und deren Folgen. Ja, die Heiligkeit Gottes und seine Gerechtigkeit kann keine Sünde dulden, mag sie auch noch so klein und den Menschen selbst auch noch so bedeutungslos erscheinen. Unser ganzes Wesen, unser Sein, unsere Gedanken und unsere Taten können nichts weiter als den Zorn Gottes hervorrufen. Das ist der Ist-Zustand des Menschen seit dem Sündenfall. Ja, Gott ist so heilig, dass man sich ihm nur völlig rein und vollkommen gerecht nahen kann. Aber das ist aus uns heraus, aus eigener Kraftanstrengung, gar nicht möglich. Völlig undenkbar. Hierzu bedarf es einen Vermittler, der sich für uns verwendet. Und hier kommt eben das Kreuz und das Blut des Lammes ins Spiel, wodurch der Herr Jesus für uns als Schlichter in Erscheinung tritt, um zu vermitteln. Zu vermitteln zwischen dem heiligen und gerechten Gott auf der einen und dem von der Sünde infizierten Menschen auf der anderen Seite. Und so heißt es im 1. Timotheusbrief in Kapitel 2, 1. Timotheus Kapitel 2 in Vers 5 und Vers 6, denn es ist ein Gott, ein Gott, und ich sage es noch einmal, den wir uns nicht ansatzweise nahen können, der so heilig ist, dass er uns noch nicht einmal anschauen kann, weil wir so schmutzig sind, weil wir so verdorben sind, mit Sünden beladen. Ein Gott, und jetzt kommt's, und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen. Der Mensch Christus Jesus, der sich selbst als Lösegeld für alle gegeben hat. Und nur dieser Jesus konnte diese Mittlerrolle auch einnehmen. Da kann gar kein anderer Name stehen. Nur Jesus kann diese Mittlerrolle einnehmen. Warum? Da er ja auf der einen Seite selber Gott war und Gott ist. Das heißt, selber absolut heilig, gerecht und vollkommen. Und auf der anderen Seite in seiner Erniedrigung als Mensch unsere sündige Natur und persönliche Schuld hat auf sich nehmen können. Überspitzt gesagt, nur ein Gott hätte gar nicht vermitteln können, sondern nur richten. Ja? Und nur ein Mensch hätte gar nicht vermitteln können, sondern nur sterben. Und diese einzigartige Mittlerrolle erklärt auch den Absolutheitsanspruch der Heiligen Schrift, so wie es der Jesus ja selber beansprucht hat, mit seinen Worten aus Johannes Kapitel 14, Vers 6, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und das ist logisch, liebe Geschwister. Das ist logisch und liegt in der Sache begründet, dass nur ein Gott und Mensch in einer Person diese Mittlerrolle hat einnehmen können. Es brauchte beides, nochmals, in ein und derselben Person. Jesus Christus, wahrer Gott und wahrer Mensch. Und das ist wahrlich absolut einzigartig. Das findet ihr in keiner Religion, in keiner Weltanschauung, nirgends als einzig und allein im Wort Gottes in der Heiligen Schrift. Ja, und da das Leben im Blut ist, so sagt es das dritte Buch Mose in Kapitel 17, Vers 11, ist auch nur durch das Blut eine Vermittlung und Erlösung möglich. Der Hebräerbrief hat das zum Thema, so zum Beispiel in Kapitel 9, Vers 22, Hebräer Kapitel 9, Vers 22, und fast alles wird nach dem Gesetz mit Blut gereinigt. Und so genau ist das Wort Gottes, das hier geschrieben steht, fast alles wird nach dem Gesetz mit Blut gereinigt. Weil es gab ja auch unblutige Opfer, die Speiseopfer zum Beispiel, es waren unblutige Opfer, aber dann geht es ja weiter. Also fast alles wird nach dem Gesetz mit Blut gereinigt und jetzt kommt's: und ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung. Nochmals, das Leben ist im Blut. Und ohne Blutvergießen keine Vergebung, womit unser durch den Sündenfall verloren gegangenes Leben wieder lebendig wird. Und so heißt es dann auch im 1. Petrusbrief in Kapitel 1, Vers 18, Vers 19. 1. Petrus, Kapitel 1, Vers 18, Vers 19. Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid von eurem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut Christi als eines Lammes ohne Fehler und ohne Flecken. So, und das alles, das muss man jetzt nicht verstehen. Aber es ändert nichts an der Tatsache, dass dem so ist. Und wohl dem, der das im Glauben erfassen und annehmen kann. Und da kehren wir zurück in den 1. Korintherbrief. Und da lesen wir 1. Korinther Kapitel 2, Vers 14. 1. Korinther Kapitel 2, Vers 14. Ein natürlicher Mensch, das heißt ein gottloser Mensch, weil das ist eigentlich natürlich seit dem Sündenfall. Gottlos zu sein ist eigentlich der Ist-Zustand. Das ist natürlich. Ein natürlicher Mensch aber nimmt nicht an, was des Geistes Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt wird. Auch hier ist also wieder von einer Torheit die Rede, was zugleich offenbart, dass der von der Sünde infizierte Mensch die Botschaft vom Kreuz in dem Sinne gar nicht verstehen und das Blut des Lammes auch nicht begreifen kann. Es ist eine Kluft zwischen den Menschen und Gott, die unüberbrückbar zu sein scheint. Und folglich muss wieder eine Verbindung hergestellt werden, ein Bezug zu Gott, damit wir geistliche Dinge auch geistlich verstehen können. Ja, und dieser Bezug, das ist Jesus Christus. Er ist dieser Mittler, wir haben es eben festgestellt. Und diese Verbindung sind eben das Kreuz und das Blut. Ja, und nebst der Tatsache, dass wir ja jetzt alle dem Sündenfall unterworfen sind und als Sünder das Licht der Welt erblicken, hat ja ein jeder von uns auch sonst noch irgendwo und irgendwie Dreck am Stecken. Sei es, dass er mal gelogen und betrogen hat, dass er habgierig, eitel oder auf jemanden neidisch war, dass er schlechte Gedanken hatte, lieblos war, geflucht hat oder was auch immer. Keiner. Keiner ist ohne Schuld, mag er sich selbst auch noch so anständig vorkommen. Und im Vergleich zu anderen Menschen mögen wir ja auch noch recht anständig sein, aber im Vergleich zum heiligen Gott, im Vergleich zu unserem Herrn und Heiland und Erlöser Jesus Christus, sind wir die größten Verbrecher und geradezu Abschaum. Ja, wir können nicht ansatzweise im Angesicht Gottes bestehen. Ja, wir gehören zu denen, die Gott in seiner Heiligkeit nicht einmal anschauen kann. Wir sind schuldig vor Gott. Und somit ist auch das Urteil über uns längst gesprochen, nämlich schuldig in allen Punkten, ohne jedes Wenn und Aber. Da gibt es keine Rechtfertigung, keine Entschuldigung, keine Ausrede. Und die gerechte Strafe, die darauf steht, ist der Tod. So sagt es die Bibel, ne? Römer Kapitel 6, Vers 23. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Plastisch ausgedrückt lebt der Mensch seit dem Sündenfall eigentlich in einer Todeszelle. In einer herrlichen Todeszelle, ne? Wir haben es noch sehr gemütlich, ja? Aber wir leben praktisch in einer Todeszelle und warten nur noch auf die Vollstreckung des Urteils. Und ohne eine Begnadigung, ohne eine Erlösung, ohne einen Mittler, ohne einen Schlichter, ohne einen Stellvertreter sind wir auf immer und ewig verloren, Kinder Satans mit Haut und Haaren samt unserer Seele. Denn nochmals, denn der Herrscher dieser Erde ist der Teufel. Und somit ist es doch auch logisch, dass diese Welt, wir sind ja noch in der Welt, ja, dass diese Welt von der Macht des Bösen, also von Satan, auch beherrscht wird. Von daher sollte uns doch gar nichts verwundern, dass es in dieser Welt derart zugeht, wie es zugeht. Denn seitdem ist nicht das Gute und Liebe das Normale, sondern das Schlechte und Böse. Nicht das Leben, sondern der Tod. Nicht die Freude, sondern das Leid. Und von daher ist auch die Frage, warum Gott das Böse zulässt, ja, diese Frage ist einfach nur falsch gestellt. Und die Frage resultiert eben auch daraus, dass wir geistliche Dinge nicht beurteilen können, weil wir von ungeistlichen Dingen infiziert und beherrscht werden. Die Frage müsste vielmehr lauten, ja, warum lässt Gott das Gute zu? Warum gibt es überhaupt noch etwas Gutes auf der Welt, wo doch Satan diese Welt beherrscht? Wie kann es sein, dass es selbst in dieser gefallenen Schöpfung noch so atemberaubend schön sein kann? Nun, weil Gott dem Teufel Einhalt gebietet und in seiner Gnade eingreift, damit das Böse eben nicht unkontrolliert die Schöpfung vollständig verdirbt. Aber ohne die Gnade Gottes, liebe Geschwister, gäbe es nichts Gutes auf Erden. Wir wären dem Teufel hoffnungslos ausgeliefert und uns selbst überlassen. Und was das bedeutet, von dem sehen wir täglich nur ein Schatten, nur ein Hauch von dem, was sich zukünftig noch ereignen wird, wenn dann Gott seine schützende Hand zurückzieht, als Folge davon, dass der Mensch sich mehr und mehr von Gott entfernt. Und das ist dann die Zeit, die unter anderem in der Offenbarung beschrieben und im Allgemeinen als die große Trübsal bezeichnet wird. Also halten wir es fest. Nicht Gott ist für all die Schrecknisse und Missstände auf dieser Erde verantwortlich, sondern der Mensch, dem seine Weisheit zur Torheit mutiert und der der Lüge Glauben schenkt statt der Wahrheit und dem Wort Gottes. Und es ist noch nicht so allzu lange her, da vernahm ich das Zeugnis einer 100-jährigen Jüdin, die dem Holocaust entfliehen konnte, aber viele ihrer Angehörigen verlor. Und sie sagte in diesem Interview, dass sie nicht religiös sei, da sie nicht verstehen könne, wie Gott das alles habe zulassen können. Menschlich kann ich ihre Aussage verstehen. Geistlich jedoch beurteilt sie die Dinge falsch. Es ist ja eine Torheit, eben weil sie keinen Bezug zu Gott hat. Und dazu passt auch der Dialog, den zwei Auschwitz-Überlebende führten, in welcher der eine meinte, wie kannst du nach Auschwitz noch an Gott glauben? Und der andere erwiderte, wie kannst du nach Auschwitz nicht an Gott glauben? Ein und das gleiche Erlebnis. Den einen lässt es an Gott zweifeln, ja geradezu irre werden, und den anderen lässt es an Gott glauben. Wie ist das möglich? Was ist der Grund? Nun, der Schlüssel ist das Verständnis über die Heiligkeit Gottes und das Verstehen der Sünde. Der eine hat einen Bezug zu Gott und beurteilt das Geschehen geistlich. Dem anderen ist es eine Torheit, weil er das Geschehen nur menschlich und somit ungeistlich beurteilt. Nochmals, nicht Gott ist für das Böse auf Erden verantwortlich, sondern der von Satan verführte Mensch. Gott jedoch zeichnet sich verantwortlich für deine Erlösung. Diese hat er dir nämlich in seiner Gnade und in seiner Liebe am Kreuz von Golgatha ermöglicht. Wer du auch bist, woran du auch glaubst, wo du auch aufgewachsen bist, wie groß oder wie klein deine persönlichen Sünden auch sein mögen, die Versöhnung mit Gott hat dir der Schöpfer ermöglicht. Ganz nach 1. Johannes Kapitel 1, Vers 7. Wir hatten es eben gelesen in der Einleitung, ne? 1. Johannes Kapitel 1, Vers 7. Und das Blut Jesu Christi. Auch hier wieder merken wir, an dem Blut des Herrn Jesus kommen wir gar nicht vorbei. Und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Gott ist seiner Verantwortung gerecht geworden. Er ist dir gnädig und wohlgesonnen. Er hat dir seine Liebe offenbart und bewiesen. Er ruft jeden Menschen zu, kommt her zu mir und lasst euch versöhnen mit Gott. Und jetzt liegt es in deiner Verantwortung, was du mit diesem Angebot, dieser Einladung und diesem unübertrefflichen Liebesbeweis Gottes machst. Diese 100-jährige Frau sollte nicht mit Gott hadern, sondern dankbar sein, dass sie überleben durfte und bis ins hohe Alter die Möglichkeit geschenkt bekam, den heiligen Schöpfer Gott anzurufen und sich in und durch Jesus Christus mit Gott versöhnen zu lassen. Sie sollte am Menschen und an sich selbst zweifeln, aber nicht an Gott. Kommen wir zum letzten Gedanken. Ein Leben nach dem körperlichen Tod wird es auf jeden Fall geben. Die Frage ist nur, wo verbringe ich mein ewiges Leben? In der Gegenwart Gottes oder auf ewig getrennt von ihm? Die Bibel lehrt uns, und die Bibel ist hier unser Maßstab, die Bibel lehrt uns, dass der gefallene Mensch niemals vor Gott bestehen kann. Das verbietet die Heiligkeit Gottes. Aber was geschieht mit diesen Menschen? Nun, in der Offenbarung, Kapitel 20, Vers 15, da heißt es, und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingeschrieben gefunden wurde, so wurde er in den Feuersee geworfen. Und das ist so ein weiteres Tabu in vielen Kirchen und Gemeinden. Die Hölle, oder wie man den Feuersee auch bezeichnen mag, wird ausgeklammert und das ewig Verlorensein, ja, so ein bisschen weichgespült. Und es war interessanterweise ein katholischer Priester, der diesbezüglich sagte, wir dürfen die Hölle nicht verschweigen, sondern wir müssen den Menschen erklären, wie sie nicht in die Hölle kommen. Und auch da kommt wieder das Kreuz ins Spiel und das Blut des Lammes. Und in früheren Zeiten, ja, da war die Botschaft vom Kreuz, so wie das Reden und Singen über das Blut des Herrn Jesus, noch fester Bestandteil eines jeden Gottesdienstes. Aber man hat das Gefühl, dass diese Botschaft immer mehr verwässert und in Vergessenheit geraten ist. Ja, mittlerweile scheint die Botschaft vom Kreuz nicht nur denen eine Torheit zu sein, die verloren gehen, sondern auch denen, die gerettet werden. Wer redet noch über die Hölle? Wer redet noch über die Sünde? Wer redet noch über den Teufel? Wer redet noch über die Heiligkeit Gottes? Wer redet noch über Gehorsam? Wer redet noch über das Kreuz und wer über das Blut? Spurgeon soll gesagt haben, ein geistlicher Dienst, in dem das Blut Christi nicht vorkommt, ist tot. Denn im Blut ist das Leben. Ja, das bedeutet jetzt nicht, dass wir jetzt krampfhaft nur noch über das Blut reden und auch nur noch Lieder singen, wo das Blut drin vorkommt. Nein, beileibe nicht. Fallen wir jetzt bitte nicht von der verkehrten Seite, auch vom Pferd. Nein, beileibe nicht, aber wir sollten es auch nicht ausklammern, geschweige denn bewusst verschweigen. Tatsache ist nun einmal, dass das Kreuz im Zentrum der christlichen Botschaft steht. Oder anders gesagt, ohne das Kreuz kein christlicher Glaube. Ohne das Blut des Lammes kein frohmachendes Evangelium. Und wie schrieb es Paulus auch wieder im 1. Korintherbrief in Kapitel 2, Vers 2, 1. Korinther, Kapitel 2, Vers 2, denn ich nahm mir vor, nichts anderes unter euch zu wissen, als nur Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Merken wir, für Paulus hatte das Kreuz nicht den Stellenwert eines Symbols, eines Rituals und es war auch kein so unbedeutendes Randthema, sondern das Kreuz war das Zentrum seines Lebens und der Motor seines Dienstes. Für diese Botschaft, Kreuz und Blut, war Paulus bereit, verfolgt, bedrängt, gefoltert, verspottet, ja sogar getötet zu werden. Und in dem eingangs gelesenen Vers aus 1. Korinther, Kapitel 1, Vers 18, da haben wir doch gelesen, dass die Botschaft vom Kreuz uns, die wir gerettet werden, Gottes Kraft ist. Wer also auf die Botschaft vom Kreuz und auf das Blut des Herrn Jesus verzichtet, der verzichtet auf Gottes Kraftquelle. Und gerade die Botschaft vom Kreuz unterscheidet uns Christen doch elementar von allen Religionen und Weltanschauungen. Ja, gerade das Blut des Herrn Jesus macht uns ja so einzigartig und unvergleichlich. Denn über Gott reden, das kann jeder. Sogar ein Atheist. Aber am Kreuz und dem vergossenen Blut des Lammes, da, liebe Geschwister, scheiden sich die Geister. Deine Zukunft entscheidet sich nämlich nicht an deiner Menschlichkeit, an deinen Werken, an Opfer und Rituale, an irgendeinen Gottglauben, nicht an diesem und nicht an jenem, sondern an deinem Glauben an das Blut. In deiner Teilhabe am Kreuz und an dem, was der Jesus für dich auf Golgatha vollbracht hat. Denn Christus lebt in mir und ich in ihm, so hat es Paulus im Galaterbrief gesagt. Und wenn wir da mit einstimmen wollen, dann kommen wir am Kreuz nicht vorbei. Denn genau so hat es Paulus ja auch betont im Galaterbrief, Kapitel 2, Vers 20. Ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Und da frage ich euch, einen jeden Einzelnen und mich mit einbezogen, da frage ich uns, ja ist uns diese Botschaft, die Botschaft vom Kreuz, eine Torheit? Oder ist es uns eine Kraft und große Freude? Und falls es uns eine Freude ist, So lasst es uns mit Paulus hinaus posaunen, wie er es im 1. Korintherbrief in Kapitel 15, Vers 57 getan hat mit den Worten: Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gegeben hat durch unseren Herrn Jesus Christus. Und dieser Sieg, liebe Geschwister, dieser Sieg wurde am Kreuz errungen und mit dem Blut des Herrn Jesus besiegelt. Dem Herrn sei es von ganzem Herzen gedankt. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Ja, Herr Jesus Christus, wir sind nun hier zusammengekommen, auch innerhalb dieser Gemeinde hier in Bern, als deine Kinder. Und wir wollen dir jetzt an dieser Stelle wirklich mal wieder so ganz bewusst Dank sagen. Dank sagen, dass du uns aus diesem natürlichen Verlauf des Menschseins seit dem Sündenfall herausgerissen hast. Dass wir keine natürlichen Menschen mehr sind, der der Sünde unterworfen ist, sondern dass wir begnadigt sind. In dem, was du, Herr Jesus Christus, mit deinem vergossenen Blut am Kreuz von Golgatha vollbracht hast, in dem du unsere Schuld reingewaschen hast, dass wir nun vor diesem dreimal heiligen Gott, ach und dreimal ist ja noch zu wenig, dass wir vor diesem heiligen Gott plötzlich als gerechtfertigte Kinder stehen dürfen, in dieser engen Beziehungen, dieser engen Gemeinschaft, dass wir keine Opfer mehr darbringen müssen, dass wir uns nicht die Hände waschen müssen oder die Füße oder sonst irgendwelchen Ritualen hingeben müssen. Nein, dass wir jetzt hier an dieser Stelle, so wie wir sind, Gemeinschaft mit dir haben dürfen, dass wir uns dir nahen dürfen durch unsere Gebete. Das alles bewirkt in und durch Jesus Christus, dem Kreuz von Golgatha, und dem Blut des Lammes. O Herr, wir können wirklich nur, ja eigentlich nur auf Knien rutschen und jeden Tag einfach nur Danke, 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 Danke sagen. Für dieses, ja für deinen Liebesbeweis, den du uns erbracht hast am Kreuz von Golgatha. Ja Herr, hab Dank. Und nimm du auch den weiteren Verlauf des Tages und auch die ganze Woche in deine Hände. Befähige uns, ermutige uns, dass wir auch von diesem Dank ein Stück weit auch nur etwas weitergeben. Auch an die Menschen um uns herum und durch unser Leben. Gepriesen sei dein Name. Amen.